Ja, liebe Sangha, heute ist Samstag, der 12. März 2022 und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. In der Ukraine ist Krieg ausgebrochen. Diese Nachricht hat uns wie ein harter Schlag getroffen vor wenigen Tagen. Wir alle wissen, was Krieg bedeutet. Wir alle wissen, wie viel Leid in so einem Krieg neu entsteht. Wir haben in den letzten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg viel Anstrengungen unternommen, damit sowas in Europa nicht wieder vorkommt. Ich erinnere an die Aussöhnungsprogramme zwischen Deutschland und Frankreich und natürlich durch die ganze EU, diese schrittweise Integration der Staaten in Europa. Wir haben also 70 Jahre Friedensarbeit hinter uns und dann etwas mehr als 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges kommt es wieder zu Krieg in Europa. Das ist eine große Enttäuschung und schlimm für die Menschen, die davon betroffen sind. Viele von uns suchen Wege, wie sie etwas tun können. Manche haben das Gefühl der Ohnmacht. Ja, und wie so oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Sicherlich, viel machen können wir nicht, aber nichts machen ist zu wenig. Wir können etwas tun. Viele von uns helfen über Hilfsorganisationen oder sie zeigen ihren Wille zum Frieden, sie zeigen ihre Einstellung auf Lichterumzügen, auf Demonstrationen. Und sie helfen Flüchtlingen. Wir haben schon Möglichkeiten zu helfen, müssen aber sehen, dass sie eingeschränkt sind. Was können wir oder was kann ich in dieser Situation aus buddhistischer Sicht dazu sagen? Was hilft uns die Lehre von Buddha? Was helfen uns die Lehren von Thay in dieser Situation? In den Osterferien, in den Faschingsferien, Osterferien kommen noch, war ich in Wien. Habe meine Mutter besucht, die dort lebt. Ja, und meine Mutter hat in dieser nicht einmal einen Woche, die wir dort waren, so viele Geschichten aus dem Krieg erzählt, wie in den letzten 10 Jahren nicht. So viele, natürlich alte Geschichten, die ich schon oft gehört hatte, aber auch neue Geschichten. Ja, klar, die Berichte von der Ukraine haben sie erinnert an das, was ihr passiert ist in ihrer Kindheit mitten in Deutschland. Und ich denke, so geht es nicht nur meiner Mutter. Ich denke, so geht es vielen Menschen in diesem Alter. Die Berichte berühren alte Wunden, die immer noch nicht verheilt sind. Und davon gibt es genug. Ich finde dieses Bild von Thay ein sehr schönes und sehr klares Bild, wenn er von alten Wunden spricht. Schweren Verletzungen, die wir erlitten haben vor langer Zeit. Und wenn die nicht verheilt sind und jemand langt hin, dann können wir uns bildlich vorstellen, wie das wehtut. Ja, der gleiche Druck, sagen wir mal mit dem Finger, der gleiche Druck auf eine gesunde Körperstelle und auf eine nicht verheilte Wunde. Das sind wir empfindlich. Wir sind empfindlich genau an der Stelle, wo wir schweres Leid erlebt haben. Und deswegen tun uns schon die Berichte weh, wobei es nicht wirklich die Berichte im engeren Sinn sind, im wörtlichen Sinn, sondern dass die Berichte unsere eigenen schlimmen Erlebnisse, unsere alten Wunden, unsere Traumata berühren und die dann wieder wehtun. Es ist ja die Wunde eigentlich, die wehtut. Das heißt, der Krieg in der Ukraine erinnert uns daran, dass viele Wunden, die geschlagen wurden im Krieg bei uns, im Zweiten Weltkrieg, eben nicht wirklich verheilt sind. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, dass es für mich eine ganz erstaunliche Einsicht war, dass viele dieser Traumata, die meisten von uns haben den Krieg ja gar nicht selber erlebt, sondern sind nach dem Krieg geboren. Das heißt, unsere Eltern haben es erlebt, ja, wie zum Beispiel ich. Ne? Meine Mutter war ein Kind im Krieg und ich bin nachher auf die Welt gekommen. Aber einige dieser schlimmen Erlebnisse, die können vererbt werden. Sicherlich nicht durch Gene, aber sie werden irgendwie vererbt. Wir als Kinder übernehmen sie und haben dann auch diese Wunden. Ja? Ich möchte jetzt nicht fantasieren, warum und wie dieser Mechanismus funktioniert, aber Fakt ist, es gibt ihn. Viele Wissenschaftler haben ihn bestätigt. Das ist relativ neu, die Erkenntnis. Die ist auch erst in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren aufgekommen. Ich selber habe es erlebt. Ich selber habe mich auseinandersetzen müssen mit den Kriegstraumata meiner Eltern und sie heilen müssen. Ich selber habe das erlebt. Und ich denke, es ist so eine Art Gedankenübertragung, ja? Weil es ist in den Eltern ja lebendig. Und da reichen wenige Augenblicke, wo wir merken, wie die Mutter in Tränen aufgelöst ist und etwas andeutet. Dass wir so gedankenübertragungsmäßig noch mehr verstehen und das so übergeht. Weil wir sehen einfach an den Emotionen, die so starke Mutter für das kleine Kind hat, sehen wir, wie schlimm es ist. Ja, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das passiert. Das heißt, dieses Berühren nicht verheilter alter Wunden betrifft nicht nur die Generation, die den Krieg selber erlebt hat, sondern ich denke genauso die Generation der Kinder, von denen, die den Krieg erlebt haben. Und dieser Krieg in der Ukraine, ich habe mich eine Zeit lang gefragt, warum regt uns dieser Krieg in der Ukraine mehr auf als der in Jugoslawien damals? Gute Frage, ne? Immer kann man sagen. Ja. Gute Frage. Ja. Ich glaube schon, dass ich die Antwort habe. Oder sagen wir so, ich teile mit euch mal meine Idee dazu. Wie ich 8 Jahre alt war, waren wir im Sommerurlaub in Holland am Strand. Also ganz normaler Badeurlaub in Holland. Als Familie. Und ich werde nie vergessen, ja, wie in dem ganz normalen, schönen Sommerurlaub am Strand auf einmal Unruhe kam. Da sind die Leute rumgelaufen, haben sich Sachen zugeraunt. Auf einmal hat man gehört, oh, die Russen sind in Prag. Hat mir natürlich nicht so gesagt, ne? Aber ist so gesagt worden. Und ich habe gespürt, wie auf einmal Angst ist. Ich habe das tief gespürt. Auf einmal ist dieser Strand in Aufruhr. Irgendwo hat einer das auf seinem Transistorradio empfangen und dann hat sie es rumgesprochen. Die Russen sind in Prag. Ja, und das ist so eine Kindheitserinnerung von mir. Die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Die war damals sehr präsent. Sie war sehr präsent Und ich habe sie damals tief empfunden, wie die Russen in Prag einmarschiert sind. Und auch ein zweites Mal noch, wie der Yom Kippur-Krieg ausgebrochen ist. Das war auch schon eine Weile her. Ich war damals schon ein Teenie gerade und habe selber Radio gehört und habe das im Radio abends gehört. Und ja, und da war diese Angst. Es kommt der große, der dritte Weltkrieg, wo alles noch schlimmer ist als im Zweiten Weltkrieg. Diese Angst. Und die haben wir als Gesellschaft viele Jahre lang kultiviert. In der sind viele von uns als Kinder aufgewachsen. Unsere Eltern haben sie eigentlich entwickelt. Wir haben sie miterlebt, live. Und ich glaube, das ist auch für viele von uns eine alte Wunde, die nicht verheilt ist. Sie ist präsent, sie ist da. Sie hat angefangen zu heilen nach der Wende, nach dem Fall vom Eisernen Vorhang, wo wir gedacht haben, jetzt ist das alles vorbei. Ja? Ja, die Welt ist ja auch besser geworden, es hat ja auch schon, die Bedrohung hat abgenommen, aber dennoch, jetzt ist diese Angst wieder da. Also dieser Krieg weckt in uns auch Erinnerungen an die Angst vor dem Kalten Krieg. Auch das tut weh und auch das erzeugt Angst. Reale Angst in der heutigen Zeit. Ja, und als ich von Wien zurückgefahren bin, ganz normal den Weg, die Westautobahn von Wien nach München, ja, ich habe gestaunt, wie viele Ukrainer ich da gesehen habe. So viele Ukrainer wie in meinem ganzen Leben vorher noch nicht. Ist ja leicht an den Autonummern gleich zu erkennen. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ja, irgendwo, ich war Teil dieser Bewegung. Ja, die Menschen fliehen aus dem Osten. Ich meine, es ist ja verständlich und wir wissen es ja, wir lesen es in den Nachrichten. Es ist ja auch nicht überraschend. Nur, ich meine, in dem Augenblick habe ich es gespürt. Ich war drinnen. Und ja, und das ist das zweite, das ist das dritte Thema, was diesen Krieg so schwierig macht für uns. Das betrifft jetzt meine Familie nicht, aber viele, viele Familien haben Vertreibung und Flucht erlebt. Aus Ostpreußen, aus Pommern, aus Schlesien, aus dem Sudetenland, aus Ungarn. Millionen Menschen haben das erlebt, sind durch die Ereignisse, die damals passiert sind, traumatisiert und haben das oft weitergegeben an ihre Kinder. Unbewusst natürlich, klar, es passiert halt. Ne? Es ist so. Ja, das sind alles Wirkungen, die ausgehen, die ausgelöst werden von der jetzigen Situation in der Ukraine. Und die in uns alles Angst auslösen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das wissen, dass wir diese Angst sehen und spüren. Weil Angst schadet. Wir können nicht einfach so tun, als ob sie nicht da ist. So tun, als es, ich weiß nicht, ob ihr mal Milch irgendwo ausgeschüttet habt an einer Stelle, wo ihr euch gedacht habt, ach, egal, das sehe ich nicht, das stört mich nicht. Ja, es ist ja trotzdem ausgeschüttet. Es verfault oder vergammelt, ja, und es stinkt. Ja, das Problem ist ja nicht weg dadurch, dass wir es nicht anschauen, dass wir es nicht ignorieren. Und so ist es mit der Angst in uns. Wenn die Angst da ist und wir schauen weg, ist sie trotzdem da. Und ich sag mal, gärt und vergiftet unseren Körper. Die ganzen schädlichen Wirkungen, die die Angst hat, hat sie auch dann, wenn wir sie nicht wahrnehmen, wenn wir sie ignorieren oder versuchen wegzudrücken. All das ist völlig sinnlos. Die Angst kostet uns viel Kraft und Sicherheit. Wenn wir am Berg einen schwierigen Weg gehen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir Angst kriegen. Dann steigt das Risiko, dass wir fallen. Stell dir mal vor, wir würden hier eine Planke, wie sie am Bau verwendet wird, 30 cm breit, 3 Meter lang, auf zwei Backsteine aufbocken und die Übung wäre, wir gehen da drüber, vom Anfang bis zum Ende ohne runterfallen. Und die meisten würden sagen, es ist ja kein Problem, 30 cm, das ist bequem, das schaffe ich. Ja, gehen drüber. Stellt euch vor, wir machen das in 10 Meter Höhe. Ja, das wäre ganz was anderes. Dann entsteht Angst. Dann entsteht Angst, runterzufallen. Schwindel kommt, ne, das kann ganz massiv sein. Wir können im Stehen fallen, wenn wir Schwindel bekommen. Und wenn es nicht ganz so schlimm ist, die Angst verwirrt uns, blockiert das Denken. Ein Versuch der Angst zu entkommen ist übrigens hektische Aktivität. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid besonders hektisch und überaktiv, schaut ihr mal, kommt einfach mal zur Ruhe. Wir machen das ja sowieso eigentlich jeden Tag, sollten wir das machen, in die Ruhe gehen, meditieren, in uns hineinspüren, was da ist, wie es uns geht und uns Zeit für uns selber nehmen, uns selber zu helfen. Unser Körper hat so viel Selbstheilungsvermögen, aber er braucht die Zeit dazu, in der Körper und Geist zusammen sind und Heilung entstehen kann. Die hektische Aktivität überdeckt das. Angst führt auch zu Unduldsamkeit. In der Angst wollen wir schnell eine Lösung, dass die Angst weggeht. Ja, das ist die Natur der Angst. Schnell eine einfache Lösung und alles andere ist dann nicht wichtig. Führt zu schlimmem, holzschnittsartigem Denken, zu Unduldsamkeit. Wir haben keine Zeit, uns auf andere Meinungen einzustellen. Oft entwickeln wir Hass gegen Leute, die das anders sehen und da nicht mitziehen. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten 2 Jahre, dann frage ich mich schon, was da mit uns passiert ist. Ich hatte den Eindruck, die Unduldsamkeit, um mal dieses schöne alte deutsche Wort zu nennen, die Unduldsamkeit ist massiv angestiegen in den letzten 2 Jahren. Mein Eindruck. Und wenn ich mich frage, warum, dann fällt mir Corona ein. Corona hat auch Angst gemacht. Corona macht Angst, klar. Es ist eine schwere Krankheit, an der viele von uns gestorben sind. Jetzt nicht hier in dieser Gemeinschaft, aber viele aus unserer Gesellschaft gestorben sind. Ja, es macht Angst und es führt eben zu Unduldsamkeit, Hass, hektischer Aktivität, holzschnittsartigem Denken. Glücklicherweise hat unser Lehrer Tai uns Hilfen mitgegeben, wie wir geschickt mit der Angst umgehen können. Wie wir die Angst heilen können und sogar die Ursachen der Angst heilen können. Der erste und im gewissen Sinn wichtigste Schritt, weil er in gewissen, oder ich sag mal, fast der schwierigste Schritt. Der erste Schritt ist, wir müssen die Angst erkennen. Klar, aus dem ganz banalen Grund, solange wir nicht wissen, dass wir Angst haben, können wir ja gar nichts tun, um ihr zu begegnen. Solange wir denken, ja, ich habe keine Angst, aber sie ist da, kann sie einfach ihr Unwesen treiben in unserem Körper und Geist und wir sind hilflos. Erst in dem Augenblick, wo wir merken, oh, da ist Angst, das ist Angst, was mich so, ich sag mal, hektisch macht oder, also Angst ist ja auch deswegen schwierig zu erkennen, weil sie sich gern versteckt. Ja, also über der Angst ist oft ein anderes Gefühl. Also wenn ich zum Beispiel Angst kriege in einer Situation, wo ich weiß, wer schuld ist, also ich einen Schuldigen finde, dann überlagert sich meistens Ärger oder Wut. Das heißt, es entsteht erst Angst. Was weiß ich, im Straßenverkehr, ne? Macht einer so ein irres Manöver, ne? Was Angst macht. Egal jetzt was, braucht man nicht detaillieren. Macht irgendetwas Hektisches, Irres, was mir Angst macht. Und dann kommt sofort der Ärger oder die Wut. Weil es gibt ja eine Person, die schuld ist an der Angst. Und die Angst ist ja das Problem, ne? Also, und wir erkennen dann oft die Angst nicht, die dahinter liegt. Wir sehen dann nur mehr den Ärger und die Wut, ja? Und es ist hilfreich zu sehen, dass es eigentlich ausgelöst ist durch die Angst. Und wie gesagt, die Angst wird auch oft durch hektische Aktivität überdeckt. Wir laufen in gewissem Sinn vor der Angst weg. Wir spüren, da ist was. Das ist ungut. Das wollen wir nicht haben. Aber wenn wir dann hektisch, schnell und viel tun, intensiv, dann gibt es so starke Eindrücke, ja, auch körperlich stark, ne, geistig stark, hin und her laufen. Ja, dann ist unser Körper und Geist so intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, dass es möglich ist, die Angst nicht wahrzunehmen. Ne? Aber umgekehrt, wenn wir diesen Mechanismus kennen, können wir auch mal sagen, wieso renne ich eigentlich so irre und mal dumm? Was habe ich eigentlich heute? Warum bin ich so hektisch? Und einfach mal hinsetzen oder langsam gehen und in das hineinspüren. Was ist eigentlich los? Die Hektik loslassen und dann wirklich auch den Gefühlen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Ja, also der erste Schritt im geschickten Umgang mit der Angst ist der, die Angst erkennen, ihr ins Auge sehen. Und der zweite Schritt ist sie umarmen. Das ist eines von Thais wieder sehr schönen Bildern, indem er die Angst gleichsetzt mit einem schreienden Kleinkind. Unser Geistbewusstsein, unser Tagesbewusstsein, also das normale Bewusstsein, unser Denken, wird verbunden mit der Mutter. Mutter, die mitkriegt, dass ihr Kind schreit. Und auch das ist ein gutes Bild, weil auch das wieder passt in den Zusammenhang, dass es keinen Sinn hat, es zu ignorieren. Es funktioniert nicht so, wenn man sagt, du, ich bin gerade auf WhatsApp, ja, ich kümmere mich nachher drum. Das verstehen kleine Kinder nicht. Also, sie muss das Kind in den Arm nehmen und es hilft auch nicht, dagegen zu kämpfen. Ja, das ist ja die ganz große Falle, dass wir denken, wir können gegen die Angst kämpfen. Auch das ist ein verfehlter Ansatz. Das entspricht so ein bisschen dem Kind sagen, jetzt gib mir mal eine Ruhe, das kann ich jetzt gar nicht brauchen, dass du schreist. Wird nichts bewirken, nichts Positives, höchstens, dass es noch lauter schreit. Das könnte passieren. Ja, nee, das funktioniert nicht. Was funktioniert ist, das Kind in den Arm nehmen und das Kind beruhigen. Ums Beruhigen geht's. Die Nähe herstellen, damit das Kind die Mutter spürt oder den Vater. Der Kontakt da ist. Dann muss man selber ruhig bleiben. Ganz wichtiger Punkt, wenn man hektisch wird, hilft das dem Kind auch nicht. Aber wenn man selber ruhig bleibt und den Kontakt hat und dann noch, vielleicht dann noch einen dieser wunderbaren Sprüche sagt wie, Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Wirkt ein Wunder. Ja, wenn man das wirklich sagen kann, aus ganzem Herzen, mit großer Ruhe und Zuversicht, dann nimmt das Kind das auf. Und das ist es, was es braucht. Irgendwas tut weh. Das Kind kann auch ein bisschen Schmerzen aushalten, aber es braucht die Zuversicht, dass alles gut wird. Das braucht es. Die bekommt es. Diese Zuversicht bekommt das Kind in diesem Kontakt. Ja, und genau so, und genau das ist das Modell für uns, wenn wir also jetzt bemerkt haben, ja, diese Nachricht, die ich bekommen habe, dieses Gespräch, dieser Zeitungsartikel hat Angst in mir geweckt. Und dann müssen wir das einfach anschauen, hinspüren. Ja, da ist Angst da. Die fühlt sich so und so an in meinem Körper. Und das ist die Angst, die bezieht sich auf das und das, was im Krieg passiert ist oder was mir die Eltern erzählt haben. Ruhig den ganzen Bezug herstellen. Und das ist jetzt berührt worden. Und das tut jetzt weh. Und das macht jetzt Angst. Es anschauen. Und in dem Augenblick, und was hilft uns jetzt, trotz Anschauen, trotz dem Kontakt mit der Angst, in die Ruhe zu kommen? Was hilft uns da? Da hilft uns der Atem. Das wichtigste Hilfsmittel ist der Atem jetzt. Den Atem spüren. Genau, der Atem fließt, strömt ein, strömt aus. Wunderbar. Wir sehen die Kraft der Natur, dass auch, dass es weitergeht. Dieser Körper funktioniert weiter. Eine Wunde ist berührt worden. Unser Herz schlägt weiter, der Atem geht weiter. Aus dieser Einsicht bekommen wir die Kraft, bekommen wir Ruhe und lassen die Angst zu. Ganz wichtig ist, die Angst zuzulassen. Die Angst zuzulassen, auszuhalten, eben zu halten und dabei zu bleiben in der Situation. Und das ist die Stufe 3, eben das Besänftigen und Abmildern. Und in dieser Situation passiert jetzt ein Wunder. Und das ist jetzt das Besondere von der Lehre von Thay, dass es so klar uns immer wieder sagt. Wenn wir das schaffen, geschieht ein Wunder. Dann verbindet sich die alte Wunde, die wehtut, weil sie frisch berührt wurde, verbindet sich dann mit der Ruhe und der Kraft des jetzigen Augenblicks, des jetzigen Körpers im jetzigen Augenblick, der weiterhin gut funktioniert, dessen Herz schlägt, dessen Lunge atmet, verbindet sich und Heilung findet statt. In diesem Augenblick kann die alte Wunde ein Stück weit zuheilen. Sicherlich nur ein Stück weit. Wir dürfen keine Wunder erwarten, wenn wir einmal sowas aushalten. Aber ein Stück weit. Und wenn wir die Angst beruhigt haben, dann können wir sagen, jetzt haben wir was getan. Nicht nur sind wir aus der Angst rausgekommen, sondern noch viel wichtiger, wir haben etwas Dauerhaftes für mehr Gesundheit getan. Wir haben nämlich der alten Wunde die Chance gegeben, ein kleines Stück weiter zu verheilen. Und das Ganze kann wieder genauso ablaufen. Aber wir merken, beim zweiten, dritten, vierten Mal merken wir immer mehr, erstens, wir wissen schon, wie wir damit umgehen, das nimmt dem Ganzen schon unheimlich viel Angst. Wenn wir wissen, ja, das war ja gestern auch schon, es war nach einer Viertelstunde vorbei, ja, dann ist das heute nicht mehr so schlimm wie gestern. Ich denke mir, na gut, kostet eine Viertelstunde, kein Problem, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, mich gut zu kümmern. Und tatsächlich wird es aber so, dass die Wunde schrittweise zuheilt und das immer weniger wehtut, wenn sie berührt wird. Und das ist das Geniale. Und wir können diese Dinge heilen. Und wenn es fünfmal braucht, ist doch gut, wenn es 10-mal braucht, wenn es 100-mal braucht. Wenn die Wunde so groß ist, dass es 100-mal braucht, umso wichtiger, dass wir es machen. Und dass wir da rauskommen. Dass sie heilt, Schritt für Schritt. Ja, das ist ganz wichtig für uns. Diese Lehre von Thay. Angst ist eine der heftigsten Emotionen, die wir haben, die am meisten im Körper macht, unglaublich uns vereinnahmt und auf ihre Wege drängt. Und es ist ganz wichtig, sich darum gut zu kümmern. Hin und wieder wird entgegengehalten, dass es heißt, ja, die Angst, och, die brauchen wir ja auch, sonst gehen wir zu viel Risiken ein. Also, da möchte ich nur erinnern an das Thema Straßenverkehr. Einfach mal ein ganz einfaches Gedankenexperiment machen. Also ich gehe auf einem Gehsteig in München an einer stark befahrenen Straße. Kein normaler Mensch hat Angst. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich ohne zu schauen einfach plötzlich auf die Straße springe, ist die Gefahr dabei zu sterben ganz schön groß. Ganz schön groß. Weil meistens kommt ein Auto vorbei und erwischt mich direkt. Das heißt, die Lebensgefahr ist eigentlich im Straßenverkehr als Fußgänger in der Stadt ständig präsent. Man hat ständig die Möglichkeit zu sterben. Und manche nutzen das ja auch aus, wenn die S-Bahn einfährt. Ja? Also auch wenn die S-Bahn auch zum Gleis einfährt. Eigentlich lebensgefährlich. Aber kein vernünftiger Mensch hat Angst. Warum? Ja, weil wir wissen um die Gefahr und wissen, was wir machen dürfen und was nicht. So einfach ist es. Rein intellektuell wissen wir. Wir kriegen es den Kindern bei. Von 4 bis 6 Jahren lernen sie diese Grundregeln. Sie lernen einfach. So und so macht man das. Bevor man auf die Straße geht, schaut man links, schaut man rechts. Und wenn kein Auto kommt, geht man schnell rüber, bis man wieder auf der sicheren Seite ist. So. Das heißt, was wir brauchen, ist schlicht und ergreifend das Wissen, rein intellektuell, ganz normal gelernt, das Wissen, welche Gefahren tatsächlich da sind und Strategien, geschickt damit umzugehen. Da brauchen wir keine Angst. Ganz im Gegenteil. Die Angst macht es vielleicht schwerer, immer das Richtige zu tun. Die Angst hat, und man könnte viele Beispiele bringen, die Angst hat einen biologischen Hintergrund, natürlich schon. Ich meine, ich kann nicht sagen, sie ist völlig sinnlos. Sie ist einfach eine Erfindung der Natur für die Situationen, in denen wir Probleme lösen können, durch Kampf oder Flucht. In den Situationen ist sie sinnvoll, weil sie sozusagen übermenschliche Kraftreserven mobilisiert. Aber bitte, wo gibt es diese Situation? Ja? Das ist der Punkt für uns, die wir heute in München im 21. Jahrhundert leben. Die kommt praktisch nicht vor. So, das zum Thema Angst. Ja, und wir sollten dieses Thema, dass dieser Krieg jetzt diese Angst anrührt und uns Angst macht, würde ich euch sogar bitten, das einfach nicht negativ zu sehen, sondern positiv. Weil es ist einfach gut, alte Wunden zu heilen. Ihr wisst, wie es geht. Ihr habt die Praxis, ihr habt die Achtsamkeit, die euch hilft, es zu spüren, wenn die Angst die Kontrolle übernimmt über euer Denken und Handeln. Ihr habt die Achtsamkeit, es zu erkennen, und ihr wisst, wie man damit umgeht. Und das ermöglicht euch, alte Wunden zu heilen. Und das ist immer gut. Es ist immer gut, wenn wir da ein zusätzliches Maß in unsere Gesundheit stärken. Ja, und uns damit auch robuster machen. Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen in Bezug auf den Krieg. Und das betrifft unsere Einstellung zu Russland und den Russen. Es gibt jetzt eine enorme Solidarisierung gegen Russland, so würde ich es mal formulieren, Solidarisierung gegen Russland. Wir sehen da eine Möglichkeit, etwas zu tun, indem wir Handel mit Russland beenden, keine russischen Produkte kaufen und so weiter. Ja, das ist, ja, wie fange ich an? Wichtig ist, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, geschickt mit unserer Angst umgehen, geschickt mit unserer Wut, geschickt mit unserem Ärger, all diesen Gefühlen, damit wir eben klar denken können und kluge Entscheidungen treffen können. Wir haben in den letzten Jahren durch das Corona bei uns viel Angst gehabt und eben deswegen viel Verwirrung, viel Hass, viel Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt. Wir haben eine richtige Blockbildung erlebt, Geimpfte gegen Ungeimpfte. Und das brauche ich, glaube ich, nicht näher ausführen, dass das nicht im Sinne des Buddha ist. Aber es ist eine dieser unklugen Reaktionen, die passieren aus Angst. Ja, das möchte ich auch. Ich möchte jetzt auch niemand das jetzt übel nehmen. Gell? Also ich will niemand damit wehtun, wenn ich das jetzt so klar und scharf kritisiere, weil ich weiß, das ist eine Folge von Angst. Wenn die Angst Kontrolle übernimmt, dann will sie einfach die Quelle der Angst beseitigen. Und die schaut nicht mehr nach maßvoll und nicht maßvoll. Die schaut da nicht. Die denkt nicht nach, das ist einfach eine gewaltige Kraft, die einfach draufhaut. Ja, und das haben wir erlebt. Und ich sehe jetzt, in gewissem Sinne kommt mir vor, dass wir ein bisschen das Ganze jetzt wiederholen, indem wir jetzt Russland und die Russen zum Bösen erklären, auf das wir draufhauen müssen. Das ist aus vieler Sicht natürlich ein Riesenproblem und ein Riesenfehler. Dieser Krieg erzeugt unglaublich viel Leid. Auf allen Seiten. Es ist wichtig, dass wir das sehen, auf allen Seiten. Ich denke an die Zivilisten in der Ukraine, die überhaupt nichts dafür können. Jetzt haben sie den Krieg mitten in ihrem Land mit allen furchtbaren Folgen, die ich hier gar nicht aufzählen will. Ich denke an die ukrainischen Soldaten, die ihn ganz sicher nicht wollten, diesen Krieg. Und jetzt stehen sie mittendrin in lebensgefährlichen Situationen. Ich denke an die russischen Zivilisten. Ich denke, die meisten wollten diesen Krieg auch nicht. Und niemand hat sie gefragt, da bin ich sicher. Niemand hat die russischen Zivilisten gefragt, ob sie den Krieg wollen. Ich denke an die russischen Soldaten, die jetzt in die Schlacht geschickt wurden. Ich gehe auch davon aus, dass die wenigsten diesen Krieg wollten. Viele wussten gar nicht, wo sie hingeschickt werden. Auf einmal sind sie mitten im Gefecht. Ja, dann müssen sie schon allein, um ihr Leben zu schützen, kämpfen. So macht man das mit Soldaten. Die werden nicht gefragt, werden hingeschickt. Eine winzige Gruppe von Entscheidern, eine oder eine kleine Anzahl von Menschen hat diesen Krieg gewollt und losgebrochen. Es ist schlimm, dass sowas passieren kann. Es ist aber passiert. Das können wir nicht ändern. Und das ist so wichtig zu sehen, dass wir die Menschen sehen, auf allen Seiten, in der Ukraine, in Russland, in Europa, immer die Menschen sehen. Das größte Unglück in der Menschheit ist immer passiert, wenn die Ideen wichtiger waren als die Menschen. Also wenn wir Gutes tun wollen für die Welt, dann müssen wir immer auf die Menschen schauen. Und unser Lehrer Tai hat uns das gezeigt. Er ist mit leuchtendem Beispiel durch den Krieg in Vietnam gegangen. Eigentlich die Kriege. Wir reden immer nur vom Vietnamkrieg. Das ist für die Vietnamesen der amerikanische Krieg, in dem die Amerikaner gegen Nordkorea gekämpft haben letztlich. Davor hatten sie aber schon den Freiheitskampf gegen die französische Kolonialherrschaft. Das heißt, sie hatten ja direkt davor auch schon einen Krieg. Und Tai ist durch diese Kriege gegangen. Und er hat immer die Menschen gesehen, hat immer geschaut, was er tun kann für die Menschen. Ohne irgendwie auf jemand herabzusehen, ohne jemand zu hassen, ohne sich über jemand zu ärgern. Das war sein Weg. Er ist damit wirklich ein Vorbild. Okay, und das ist wichtig, dass wir das sehen und dass wir diese Sichtweise in unserem Herzen nähern. Natürlich gibt es auch diesen logischen Gedankengang. Wenn ich Geschäfte mit Russland mache, ist das zu meinem und zum Nutzen der Russen. Wirtschaftlichen Nutzen, das heißt, es führt zu mehr Geld in Russland, das wird abgegriffen vom Staat, über Steuern natürlich, da kommt etwas zum Staat, und dass der russische Staat sein Geld verwendet, um Krieg in der Ukraine zu machen, um Leid über Menschen zu bringen, wissen wir ja. So, also ist auf der anderen Seite gibt es schon diesen Gedankengang, Geschäfte mit Russland führen zu einer Erhöhung der Kampfkraft der russischen Armee, die gegen Soldaten und Zivilisten eingesetzt wird. Das sehen wir ja heute. Von daher ist es auch nicht unsinnig zu sagen, mit Russland will ich keine Geschäfte machen. Im Buddhismus gibt es das Wort des geschickten Mittels. Weil auf den ersten Blick betrachtet, oberflächlich könnte man sagen, ja, es ist nicht nett jetzt mit irgendeinem russischen Geschäftspartner, wir können es ja mal Mensch zu Mensch sehen, dem kaufe ich nichts mehr ab, weil sein Land Krieg gegen die Ukraine macht. Er ist ja vielleicht auch gegen den Krieg. Ja? So, also auf den ersten Blick ist es nicht freundlich und nicht in Ordnung. Aber es gibt dieses tiefere Verständnis der Situation. Dieses Geld, was in dem Handel verdient wird, führt eben zu mehr Krieg, mehr Tod, mehr Zerstörung, mehr Leid. Das will ich nicht fördern. Also mache ich keinen Handel mit Russen, mit Russland. Und das kann man als geschicktes Mittel sehen. Es ist also eine Methode, wie wir sozusagen eingreifen in diesen Krieg, in einer Weise, von der wir ausgehen, dass sie den Krieg verkürzt und zu weniger Leid führt. Ganz sicher sind wir natürlich nicht. Wir müssen sehen, jede Prognose ist mit Unsicherheit behaftet, aber die Logik ist schon da. Und man kann der Meinung sein, dass man das tut, man kann der Meinung sein, dass man es nicht tut. Es ist aus meiner Sicht beides möglich, weil es einfach eine... Die Frage ist, wir wissen heute nicht, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es gut. Und dann können wir es als geschicktes Mittel sehen. Etwas, was auf den ersten Blick betrachtet unfreundlich ist, sozusagen keine guten Sitten, kein feiner Stil, es ist nicht nett, aber es ist für einen wichtigen, viel höheren Wert, machen wir das. Und das einfachste Beispiel war, wir haben in unseren Achtsamkeitsregeln die Regel drin, dass wir nicht lügen wollen. Und wir wissen, dass der Buddha gelogen hat, um Leben zu retten. Natürlich, klar, natürlich, weil es ein wesentlich höherer Wert ist. Da kann man schon mal, wenn das der einzige Weg ist, aber er funktioniert, ein Leben zu retten, ja bitte, natürlich. So. Und so können wir das sehen, dass wir den Handel mit Russland einschränken. Aber nochmal, aus buddhistischer Sicht ist wichtig, dass das eben im rechten Geiste geschieht, im rechten Verständnis, dass wir das eben als geschicktes Mittel einsetzen. Nicht um Hass zu schüren, dass wir eben im Herzen, es kommt darauf an, was ist in unserem Herzen in dem Augenblick, wo wir das tun. Es ist also nicht egal, das ist ja auch ganz wie ich grundsätzlich im Buddhismus, das, es ist ja oft gar nicht so wichtig, was wir tun, sondern in welchem Geiste wir es tun. Und wenn wir diesen Handel mit Russland einschränken, in dem Geiste einen Beitrag zu leisten, dass weniger Leid angerichtet wird, und in unserem Herzen der Gedanke ist, liebe Russen, es tut mir leid, das zu tun. Eigentlich wollen wir mit euch in Frieden leben. Ihr seid genauso Europäer wie wir und unsere Vision ist, dass alle Europäer in Frieden miteinander leben. Zumindest alle Europäer. Die ganze Welt ist natürlich ein noch größeres Thema, aber jetzt zumindest erstmal alle Europäer. Ist ja schon mal ganz gut. Also, wir wollen mit euch in Frieden leben. Wir sehen in euch Nachbarn, die wir gern haben. Aber wir wollen keinen Beitrag leisten zu diesem Krieg und zu diesem unsäglichen Leid, das im Moment angerichtet wird. Und wenn das in unserem Herzen ist, dann können wir das machen. In der Anrufung der Bodhisattvas gibt es einen Bodhisattva, der erst relativ spät reingekommen ist und deswegen oft übersprungen wird, weil der sozusagen in der früheren Version der Anrufung der Bodhisattvas nicht dabei war. Wir rufen Avalokiteshvara an, die Bodhisattva des großen Zuhörens, des Mitgefühls, Manjushri, der die Weisheit verkörpert und so. Und einen, der erst später dazugekommen ist, ist der Sadapariputta. Der Sadapariputta, ja, der gefällt mir gut, weil wie ich den gehört habe, ich dachte, genau, den brauchen wir. Das ist nämlich der Bodhisattva des immerwährenden Respekts, der in jedem Menschen den zukünftigen Buddha sieht. Der sieht, dass jeder Mensch auf dem Weg ist. Die wenigsten sind so wie Buddha, aber wir sind auf dem Weg. Manche wissen es noch gar nicht. Manche sind bewusst auf dem Weg. Klar, aber jeder trägt in sich die Fähigkeit, ein Buddha zu werden. Und ich bin sicher, wenn wir in die richtige Umgebung kommen, mit den richtigen Menschen zusammen sind, dann werden wir das auch. Das ist genau der tiefere Hintergrund dessen, was wir hier tun. Und Sadapariputta ist der Bodhisattva, der das in jedem Menschen sieht. Nicht nur in denen, die zum Meditieren kommen. In jedem. In jedem ukrainischen Zivilisten. In jedem russischen Zivilisten. In jedem ukrainischen Soldaten. Und in jedem russischen Soldaten. Ja. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich glaube, unsere Lehre gibt uns viel Hilfe, um gut auch durch diese Zeiten zu kommen. Und es ist sicher auch eine gute Praxis, immer wieder die Menschen, die jetzt vom Krieg betroffen sind, in unsere Meditation einzubeziehen, an sie zu denken, ihnen alles Gute wünschen und ein glückliches und freies Herz.